Willkommen zurück bei The Last Film Standing und wir machen schnell weiter mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit der unvergleichlichen Yasmin Shaqiri. Die Moderatorin des diesjährigen Filmpreises nimmt uns mit durch ihre Welt der Filme. Wir besuchen unter anderem William Streep, Costner, Lynch und Pacino und steigen direkt ein mit der wohl besten Neuerzählung eines James Cameron Klassikers, die es jemals gab. Viel Spaß mit Yasmin Shaqiri bei The Last Film Standing Part 2.
Gibt es einen Film, über den du dich geärgert hast?
Ja.
Oder der dich verärgert?
Ja. Extrem. Pass mal auf.
Wie?
Also, da wird einem über 120 Minuten, ja, wird einem gezeigt, ich erlöse später auf, über 120 Minuten wird einem gezeigt, dass man so eine privilegierte britische Funds auf so einem Superdampfer. Und dann kommt der Maler, der in den Straßen von Paris Frauen gemalt hat und dann malt er dich nackt und du liegst auf irgendeiner Chaise Longue oben ohne und so. Und dann führt er dich ein in das Spucken von der Reling. Da kannst du dann, zeigt er dir, wie man richtig spuckt und es ist so, ja. Dann hast du das erste Mal Sex in so einem Oldtimer, der irgendwie geparkt ist und dann dampft's im Auto und deine Hand rutscht so diese Fenster runter und der Schweiß. Und du findest die Liebe deines Lebens, Rose, und dann geht der Dampfer unter, die verkackt schlecht konzipierte Titanic, aufgeladen mit irgendwie kolonialistischen Gütern von irgendwelchen Streifzügen durch ausgebeutete Kontinente angereichertes Gold. Und dann bist du, dann geht die unter, zerschellt an so einem verkackten Eisberg, wo du sagst, ist dein Ernst? Jeder Eisbär ist robuster als du, weißt du? Dann geht das Teil unter und dann ist die Olle am Ende mit der Liebe ihres Lebens da im Wasser, der ihr noch zeigt, der, ohne den wäre sie gar nicht da oben hingekommen, sich daran zu klammern. Dann liegt die Alte auf der Tür. Und dann sagt die, hält die Hand von dem und der fängt an, bläulich zu schimmeln und die guckt den an und sagt, ich liebe Zizek. Zizek. Und ich denke mir nur so, Keule, rutschst du mal bitte. Ey, rutschst du bitte. Aber sofort. Also, sorry, kein Mal. Der Versuch, dass man einmal so, oh, wackelt, nee, bleibt, nee, geht nicht. Das ist wirklich, als hätte jemand so ein Ballermann-Urlauber sein Handtuch morgens um 7 auf diese Liege gelegt und gesagt, das ist meins. Und das ist Liebe, oder was? Sag mal, Ursula, dann ab ins Wasser. Entweder mit ins Wasser. Sorry, da kommt meine Dramatik ins Spiel. Aber nee, dieser Pragmatismus von der Alten, nach der ganzen Story. Und dann hat die einen Milliarden Diamanten in der Tasche. Mit dem man die ganzen, könnte man den Unschuldigen helfen, die da gestorben sind. Weißt du, den Familienangehörigen von den Leuten, die in der dritten Klasse da unten in der Holzklasse einfach ersoffen sind, während die oben da noch sich Musik haben fiedeln lassen. Weißt du, wo du dann sagst, ey, bitte, hättest du spenden können? Nee. Dann muss ich den Ozean zu dem Typen, den ich hab ersaufen lassen, weil ich ihn nicht auf meine Holztür gelassen hab. Leck mich am Arsch. Ist nicht. Also, nee. Jedes Mal. Und ich guck's immer wieder wie so ein Masochist, weil ich's mir immer wieder geben will.
Süßer als mit der Titel. So. Süßer Masochist.
Ey.
Ja. Jetzt stell dir mal vor, der Cast von Legenden der Leidenschaft wäre auf der Titanic gewesen. Ja? Dann wäre das nicht passiert. Oder da wären alle ersoffen.
Da hätte jeder Bruder, den anderen Bruder nicht auf die Tür gelassen.
Also, ja.
Wow, ich habe gerade echt, glaube ich, mit eine der absurdesten Zusammenfassungen von Titanic gemacht, die es jemals gab.
Aber die treffendste.
Alter Schwede. Ja. Da bin ich wirklich um kein Wort verlegen, wenn es um diesen...
Sie haben es nicht probiert. Sie haben es nicht mal probiert.
Und mich ärgert am meisten, dass ich trotzdem den geil fand, als er rauskam. Weil Leo einfach auch so gucken kann und so weiter, ne? Aber, ach nee, jetzt, boah, Alter, Rose, move! Nee, die hat wirklich, die hat echt nicht versucht.
Nein, die hat gar nichts.
Und
die war
so wahnsinnig erschöpft oder was. Und er nicht, oder wie?
Oder?
Ja, der war, nee.
Nee, und ist genau wie du sagst, ne? Also wenn es deine große Liebe ist, dann probierst du doch alles. Also würde man vermuten.
Ja. War aber kalt.
Ach so, war kalt. Scheiße.
Ja. Ihr.
Mm. Doof.
Hat er nicht noch versucht, ihre Hände zu wärmen von da unten? Ja.
Das musst du erst mal
einfallen. Okay. Ist auch ein Frauenbild, was da gezeichnet wird, wo du so sagst, wirklich, also, nö. Weg von...
Apropos Kälte, ja. Was ist denn dein Deckenfilm, dein Kuscheldeckenfilm oder eine Serie zum Beispiel, die dir einfach ein wohliges Gefühl gibt?
Ja, tatsächlich Friends, ja. Mhm. Aber ja, wie gesagt, in Parenthesen, ne? Die No-Gos, aber so Friends kann ich halt mitsprechen und läuft halt auch beim Putzen oder so. Ich kann die Staffeln dann einfach so durchlaufen lassen und dann höre ich so, was die sagen und dann gucke ich manchmal wieder hin, während ich so feudel. Also ich putze fast nie, aber beim Aufräumen.
Ja.
Aber ja, das gibt einem so ein Gefühl von vertraute Stimmen und irgendwie so, wie so ein schönes Hörbuch, weil es wirklich teilweise echt gute Gags sind.
Ist schon lustig. Ja. Ich finde auch, dass, was da so gut ist, dass alle auch gleich lustig sind. Also jeder ist lustig auf seine Art, aber es sind alle lustig.
Ja.
Du könntest
Mancher, also jeder hat brillante Szenen drin, wo du sagst, das ist so gut gemacht. Ja,
genau. Ja. Das haben sie schon, das ist schon viele, viel gut gemacht da damals mit der Serie.
Auf jeden
definitiv.
Fall.
Ja. Moving on zum Motivator. Ein Film, der dich motiviert. Oder so, dir so ein Gefühl gibt von Motivation.
Hm. Ja. Es gibt viele, die wahrscheinlich nach dem Film irgendwie in Depressionen verfallen sind. Ich auch bestimmt teilweise auch, aber der Club der Toten Dichter, Dead Poets Society mit Robin Williams als einem grandiosen Lehrer, Captain. Die Szene, wenn am Ende, fand ich ein bisschen mau, weil ich sage, okay, dafür, dass der Typ gefeuert wird, für eigentlich, also unschuldig gefeuert wird, und der beste Lehrer ist, den man sich wünschen kann, war die natürlich diese, war es ein bisschen wenig. Ich denke immer bei Filmen so, Mann, ihr müsst Aufstand machen, es muss doch viel mehr krassere Reaktionen geben und so weiter. Aber der Moment, wo die halt alle auf die Tische steigen, war immer so ein Gefühl von so, boah, ey, wenn wir alle zusammen einfach, wie willst du denn du schützt den einen im Kollektiv, wenn alle das machen, so. Und das habe ich auch später erst gecheckt, warum mich das so krass getriggert hat, weil ich vielleicht auch, mal die war, die zu feige war, um mich neben den anderen zu stellen oder halt vermisst habe, dass sich mal jemand neben mich stellt und so. Also es ist halt so Themen sind, die man vor allem im Heranwachsen dann so krass Relevanz haben, bis man sich vielleicht auch einfach selbstverständlich alleine hinstellt und das aushält, so. Aber der Wunsch nach einem Kollektiv und für die eine Sache gemeinsam zu gehen, der hört ja nicht auf. Das ist ja auf jeder Ebene immer noch präsent. So. Und deswegen finde ich das immer so geil, wenn die dann da alle so, einer geht hoch und der andere, es hat für die jetzt vielleicht auch nicht die krassesten Konsequenzen, aber es sagt dem Lehrer halt in dem Moment, du hast echt ganz schön viel richtig gemacht. So. Und das rührt mich total. Und dann halt noch natürlich mit ihm dann, ne? Man guckt, ey, ich habe wirklich selten einen Schauspieler, egal was er gespielt hat, so gerne angeguckt wie den. Wahnsinn. Ich hab guckt, Robin Williams kannst du nicht angucken und irgendwie denken, boah, so.
Macht nichts
mit dir. Bei Good Will Hunting oder so, oder sogar Miss Doubtfire. Ich mochte den einfach.
Oder?
Ja, ist einfach. Oh, und dieser eine, wo er den, wie heißt der, dieser Patch Adams.
Adams.
Oh, so schön. Mann. Der ist echt gut gewesen, Mann, ey, scheiße.
Ja, ja, da ist es wieder ein Beispiel, dass man nie weiß, was in den Leuten drin rum vorgeht, ne?
Voll.
Ja, schöne Vibe, schöner Film, total. Und ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, ne, dass diese Jungs das für sich lernen, füreinander und zusammen einzustehen, aber das macht ja, und das ist ja genau das, was du eigentlich gerade sagst, das macht ja der Film auch mit den Menschen, die ihn dann sehen, ne? So, genau das, so, dass man sagt, ah ja, Mensch, wenn die Jungs das können, dann kann ich das auch, oder beim nächsten Mal denke ich drüber nach, mich damit dazu zu stellen.
Ist eine andere Message als bei Titanic, bitte.
Ja. Hat auch mit Möbeln zu tun.
Lieg auf der Tür oder steh auf dem Tisch. Entscheide dich. Wer willst du sein?
Tür 1 oder 2?
Nicht Tür 1. Stuhl 2. Tisch 2.
Oh Gott.
Ja.
Schön. Kommen wir zum Schwarm. Und da geht es darum, ob es einen Film gibt oder eine Produktion, wo du davon schwärmst im Sinne von, da wärst du gerne dabei gewesen. Und das muss gar nicht als Darstellerin sein, das kann auch in jeglicher anderen Funktion sein. Kann aber auch als Darstellerin sein oder als was. Wo wärst du gerne Teil davon gewesen?
Schon würde wahnsinnig gerne in allem mit dabei sein, wo Al Pacino mitgemacht hat. Ich würde vor allem die 70er, 80er von Pacino. Den einfach wahnsinnig, guck den wahnsinnig gerne an. Vor allem mag ich ich mag, dass der so, auch nicht so in das Raster des Hollywood-Bos gepasst hat, aus Perspektive der Branche, so, und dann irgendwie aber so eine krasse Wirkung hatte, so, und im, Spielwirkung hatte, so. Da wäre mir fast egal, in welcher Funktion, ob ich da das Catering mache oder mit ihm spiele oder so, aber es war einfach, ihn bei der Arbeit zu beobachten. Aber es geht wahrscheinlich allen so. Das ist nichts, was irgendjemand ablehnen würde. Meryl Streep auch. Es sind halt keine Filme, ne? Aber ich würde halt.
Aber das reicht. Also das passt ja trotzdem.
Ja.
So, Pacino fallen mir zwei Sachen ein. Einmal, als ich dann irgendwann, und das hat damit zu tun, glaube ich, oder für mich, was du eben auch meintest, mit der mit seiner Wirkung, die er hat, als ich dann irgendwann gesehen habe, wie groß er eigentlich ist oder eher nicht ist. Es ist ja eher eine kleine Person so. Aber ich finde, wenn man immer nur die Filme gesehen hat, wo das ja oftmals nicht so ersichtlich ist, wie groß, wie klein die Leute sind, wirkt es halt nicht. Wirkt halt, ne, immer sehr, sehr einnehmend.
Imposant.
So. Ja, imposant, genau, das ist das Wort. Und dann war ich total so, hey, krass. Okay, ich glaube, das war irgendwie, wie heißt der denn, The Merchant of Venice, wo er mit Jeremy Irons so spielt, wo das dann sehr aufhört, weil Irons sehr groß ist.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, hä? Mein Gott, das, was?
Ja,
das,
voll.
Hä?
Ja.
Und genau, das fand ich immer wieder, kommt mir immer wieder so in den Sinn, weil er halt so komplett anders rüberkommt. Und das andere, was ich so schön fand, ist, dass Jessica Chastain hat erzählt, dass als sie angefangen hat, ihr hat im Theater angefangen mit Pacino. Also Pacino hat sie tatsächlich in eines der ersten Theaterstücke reingeholt.
Mega.
Und war wohl der beste Mentor überhaupt und hat
sie ist halt auch so krass.
Sie ist so gut, oder? Ja. Und da hat, aber sie meint, sie hat da sehr viel von ihm und das hat eigentlich fast alles, nicht alles, aber viel ihm zu verdanken. Und
schön.
Und das fand ich so schön, auch da wieder, ne, wenn man nur die Rollen oder die Filme kennt und dann aber so ein bisschen was zu hören von, wie die Leute dann doch privat sind. Und dass er da so eine junge Studentin oder die gerade abgeschlossen hat, da rangeholt hat und der hätte sich, der war da schon, ne, der war schon 30, 40 Jahre im Business, der hätte das überhaupt nicht machen müssen, sie irgendwie zu fördern oder zu unterstützen oder ihr zu sagen, du bist gut, genauso wie du bist, deswegen haben wir dich ausgewählt. Und das fand ich einfach schön.
Ich habe bei ihm auch so, kann man ja auch nur intuitiv, ich kann mich natürlich nicht für ihn und seine menschliche Konstitution mäßig so irgendwie verbürgen. Mhm. Aber ich habe bei ihm das Gefühl, dass diese ganzen, also auch die Theaterliebe und so weiter, also dass das schon sehr, sehr auf einer sehr ehrlichen und wahrhaftigen Liebe zur Kunst und dem dieser Kunstform basiert, was er macht und wie er damit umgeht. So, das ist mein Gefühl. Also, und das finde ich an ihm so faszinierend.
Ja.
Also ich würde, ja, wie gesagt, auch Catering machen bei einem Al Pacino-Film. Ja. Einfach nur um dabei zu sein. Ja. Filmmusik wäre natürlich noch geiler. Dann könnte ich mir nämlich immer das Rohmaterial komplett reinfahren und die Outtakes rausschneiden und das alles für mich behalten.
Das ist immer so heimlich in ihrem Heimkino so ganz düster und guckt sich nur die Szenen an.
Genau, die alles. Genau. Bonusmaterial.
Ja, weil es ist auch so einer wie, weiß ich nicht, wie bei Robin Williams auch oder bei Dustin Hoffman auch, dass fast alle von den Filmen, die sie gemacht haben, sind halt einfach entweder Klassiker oder auch tatsächlich gut. So. Ne, das ist schon, da ist einiges dabei.
Ja, man guckt sie gerne an und dadurch werden sie halt auch irgendwie Classics. Also, also dadurch.
Ja.
Also
hier der Duft der Frauen oder im Auftritt des Teufels. So, ne?
Der hast du mir jetzt vorweggenommen.
Was?
Der kommt dann.
Bist du jetzt traurig?
Sprich doch mit dir selbst.
Ja. Bist du traurig?
Überhaupt nicht.
Du hast so ganz weiche Hände.
Jetzt wissen alle, dass ich deine Hände angefasst habe.
Aber es fühlt sich so gut an. Das konnte ich jetzt nicht unkommentiert lassen.
Du hast ja auch weiche Hände. Man denkt immer, die anderen haben weiche Hände. Habe ich weiche Hände?
Ja, voll schön.
Ja, die haben nie Arbeit gesehen.
Das ist eine Lüge. Du bist nicht traurig, hast du gerade gesagt. Gerade nicht. Okay. Aber gibt es dann einen Film, der dich traurig macht oder der Film, der dich zuletzt traurig gemacht hat vielleicht?
Ja. Also, zuletzt hat mich Ali Abbasis Holy Spider zum Weinen gebracht. Da gab es so viele. Der beim Filmpreis nominiert ist für den besten Film und beste Regie und beste Hauptdarstellerin. Und der hat mich krass fertig gemacht, weil er einfach gerade auch all das triggert, Iran-Kritik kann schon nicht mehr reden, da auf einen niederhagelt, an impliziter und expliziter, also indirekt und sehr direkt. Und dann, es ist einfach ein krasser Trigger. So. Und dann, das war das Letzte, was mich zum Weinen gebracht hat. Und ansonsten ist es auch, glaube ich, einfach immer so, dass, wenn es ungerecht wird, sind wir Menschen einfach ganz schnell dabei, das nicht auszuhalten. So, also wenn man es so vorgesetzt bekommt, wenn Unschuld auf Brutalität trifft, dann ist alles aus. Also es kann auch ein Tier sein. Also wenn du Bambi im Wald und du einfach nur denkst, scheiße, Mann, du bist nicht sicher oder so, ne?
Ja.
Und dann irgendwie so ein Film wie Kapernaum oder ein Film wie Das Leben ist schön, da habe ich wirklich, wenn der Junge am Ende da auf dem Panzer angerollt kommt und sagt, wir haben gewonnen, da fall ich jedes Mal um.
Ja.
Das ist so krass. Das ist so ein krasses Drehbuch. Es ist so krass umgesetzt. Es ist, einer der besten Antikriegsfilme aller Zeiten, finde ich. Es ist richtig krass.
Ja.
Ohne einen Tropfen Blut gefühlt. So.
Ja.
Wahnsinn. Schon echt stark.
Ja, zu Recht.
Da war ich am Ende. Ach so. Kommt auch noch mal krasser, wenn du vorher gelacht hast. Wenn du vorher gelacht hast und dann kommt die Schelle so gnadenlos. Stimmt. Weil das Leben, also weil Lachen, nichts ist so lebendig wie Lachen. Also so, und dann da reinzuschlagen und das abzuschneiden, so mit einem Schuss, so krass. Schon wieder Magengeschwür, wenn ich nur drüber rede, so krass, ja. Fand ich richtig, das ist heftig.
Ja. Ja, aber wie du gesagt hast, einer der besten Antikriegsfilme. Wir lachen mal kurz noch weiter.
Ja, kurz. Okay.
Nein. Der lacht. Du bist so süß. Ich lieb's. Ach ja, hier auch wieder ein Grund. Ah, ein Grund, warum ich dich bei Little Familie so liebe. Das ist mein, also Fish Now's Wonder. Hoch und runter. Wie er versucht, die drei...
Ey,
Entschuldigung.
Hör auf.
Also.
Wahnsinn.
Der lustige Film, welcher Film bringt dich denn zum Lachen?
Ey, das ist eine Familienlegende. Ist der Film Ein Fisch namens Wanda von Charles Crichton wahrscheinlich gesprochen. Oder britische Produktion.
Mhm.
John Cleese. Also der ganze, eigentlich der Monty Python-Cast.
Ja.
Mit Jamie Lee Curtis. Mit Kevin Klein. Ey, ich kann nicht mehr. Und es ist so, ich weiß, also es geht bei dem Film A Fish Called Wanda, da geht's einfach um einen fingierten Bankraubdings hier und dann Überläufer und Manipulation und alles ist da drin, aber es ist so unfassbar gut gemacht und es ist so, es ist, da sind dieser Cast, die trauen sich, also Monty Python hat das ja eh schon gemacht, die trauen sich genau das, dass dieses angstfreie, verrückte, alle Regeln irgendwie auch missachtende, auch teilweise wirklich so mit Klischees spielen, da ist Sozialkritik drin, da sind, wird die Ehe als Konstrukt irgendwie, wird aufs Korn genommen, Affären und Leidenschaften werden irgendwie belächelt und irgendwie, dann wird da plötzlich als Turn-on in einer Liebesszene oder Sex, da wird auf einmal Russisch gesprochen, oh, sprich, kannst du auch Russisch, ja, und dann fängt er an, und denkt sich halt irgendeinen Schrott aus und so, das ist so absurd und es macht so einen Spaß. Ich komme nicht klar.
Es ist so lustig. Ich lieb's. Ja.
Ist so süß.
Weil der hat auch so eine, der hat halt auch so ein bisschen, ähnlich wie bei Friends, finde ich, diese Mischung aus gut geschrieben, absurde Situation und Slapstick.
Mhm.
So, also nicht zu viel Slapstick, aber zum Beispiel allein die
Stotter-Szene.
Das mit den Stottern.
Ciao.
Oder wie, mit den Hunden, wo er versucht, die Frau zu töten und die drei Hunde sterben, einer nach dem anderen.
Ey.
Noch absurder, einer nach dem anderen noch absurder als der Hund davor. Das ist so gut. Und ja.
Dafür gibt's einen Pommes in die Nase.
Ja,
man muss den sehen. Also kann man so. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob das den 90ern geschuldet ist oder so, dass man sagt, also der kam 88 raus, aber ich habe ihn in den 90ern geguckt. Und dann weiß manchmal nicht, ob ich den, wenn er jetzt genauso rauskäme, würde ich den dann.
Wenn ich dann lustig finde.
Vielleicht schon.
Ne? Er lief vor, war es ja als letztes? Weihnachten, Winter? Irgendwo, als ich mal bei meiner Familie zu Hause oder bei ihnen zu Hause war und da lief der im Fernsehen und war halt wieder drauf hängen geblieben, so gerade, weil mein Vater und ich, von ihm habe ich den halt mitbekommen, den Film. Und wir mussten schon auch wieder lachen. Ja.
Ja, ist einfach.
Doch.
Sehr gut.
Funktioniert gut. Und auch Kevin Klein ist so.
Ja.
Also es ist
Otto. Ein
großer Otto.
Mein Name ist Otto. Das ist italienisch. Das bedeutet 8. Was? Ach was.
Schön. Ja. Es wird ein bisschen sexy.
Es ist doch schon die ganze Zeit.
Eigentlich müsstest du die Kategorie sagen. Deine Stimme, glaube ich, gemacht kann das nicht.
Der Ohlala.
Ohlala.
Ach so, Ohlala.
Ohlala.
Ja, warum steht da O?
Na,
La Ohlala.
La Ohlala.
Es gibt diese und diese Art von Sex. Es gibt Olala und es gibt La Olala. Jedem seins.
Jedem seins.
Ja.
Welcher Film ist denn für dich, ich habe hier geschrieben, sexyste, muss nicht die sexyste Filmszene, aber eine sexy Filmszene oder ein sexy Film, der aber ohne eine Sexszene auskommt? War das ein Satz? Naja, ja. Du weißt, was ich meine.
Also, in Sachen Sinnlichkeit, man müsste meinen, ich müsste jetzt irgendwas nehmen, was so vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen in der Altersklasse irgendwie niedriger angesiedelt ist oder so. Und das ist ja eben genau der Fehler. Man assoziiert mit Sex und mit Sexy und mit Sinnlichkeit und mit Erotik und so weiter oft zuerst irgendwie, ne, dieses, das etwas Jüngeres als Ü50 oder so. Und ich habe selten so körperliche Reaktionen also gehabt wie bei dem es waren Gespräche und Blicke zwischen Meryl Streep und Clint Eastwood in Die Brücken am Fluss. Ey, wenn die ihn, ich habe es beschrieben als das, dieses nicht lebbare Wollen so des anderen, ne? Und in den Blicken von Meryl Streep, so, da ist so, ich weiß nicht, wie sie das macht. Diese Francesca, die sie spielt, ich knie nieder, wenn ich die da sehe. Wirklich, ich kann dir nicht sagen, wie sie für mich der Inbegriff von weiblicher Sinnlichkeit ist. Dass da diese Sehnsucht, die in ihren Blicken ist und dieses einfach nur das Aufsaugen seiner Anwesenheit. Einfach nur erst im selben Raum wie sie. Wirklich, das hat mich, wenn ich darüber rede, bin ich wieder vor dem Fernseher so und dieses weiße Kleid und dann guckt sie ihn so an und das hat, da, dass man, das ist diese nonverbale Kommunikation zwischen den beiden und in ihr gefühlt in ihrem Blick diese Jahrzehnte der Entbehrung zu sehen und dann aber auch der Bindung an das, was sie hat und so. Boah, das ist so krass und es ist so sinnlich. Man fühlt's richtig. Ich gehe da drin so auf. Ich wirklich, es macht mich alle. Es ist so sexy. Sie ist so sexy. Mit ihm zusammen natürlich, ne, in der Konstellation, aber es ist irre schön erzählt.
Also ich weiß nicht, wie man das so spielen kann.
Boah, ey, die kann alles.
Ja,
die kann alles.
Ja, das sowieso, ja.
Und das war einfach, ich habe wirklich, wenn man mir sagen müsste, du musst dich entscheiden, wer ist für dich in Filmen die sexiest woman alive? So. Das ist die. Und sie hat nicht dieses klassische, irgendwie, ich finde die jetzt hot oder so Gesicht, ne? Also sie, eine Eva Mendes oder so, die spricht halt, die triggert bei mir auch vom Gesicht her irgendwie was Wildes, was Schönes, was Spannendes, was so, ne? Aber ich guck die an und mein Gott. Also, ich finde die einfach unfassbar schön. Also die Ausstrahlung von ihr ist unfassbar weiblich. Und die hat so eine wahnsinnige Klasse.
Oh, ja.
So. Einfach ihr Blick ist so, da ist so viel, da ist auch viel auch schon, das war auch, war, ob es jetzt in den letzten Filmen ist oder bei Sophie's Choice, wo sie gerade angefangen hat, so, ne? Der Blick war, der ist nicht so wie mein Blick vor 20 Jahren noch viel leerer und ein bisschen, also hat was vermissen lassen hat. Ich hatte das Gefühl, bei ihr war schon da schon so viel drin. Also ich finde die echt, also sehr, sehr, das ist einfach irre. So sehr, sehr Frau. Mag ich gern. Boah, Schwärm.
Wie toll. Aber ja, zu allem. Ja. Was Ausstrahlung, oder nicht Ausstrahlung, aber ja doch, was Ausstrahlung mit einem macht, also mit der Wahrnehmung so, das macht jetzt nicht wirklich Sinn.
Ich glaube aber auch, wenn was es mit einem macht, wenn eben genau diese Wahrnehmung von einem in diesem ganzen Hollywood-Zirkus genau wie bei Pacino oder so, so ist, dass man eigentlich sagt, so, ja, you're not the classic beauty.
Hm.
So. Dass es da vielleicht auch einfach keine Sekunde des Ausruhens gibt auf diesem Stimmt. Geschenk, ja. Dass die Leute einen als Classic Beauty wahrnehmen. Kann ja sein, dass es dann dazu führt, dass man vielleicht schneller in den Genuss kommt, Dinge zu vernachlässigen.
Hm.
Das ist so, wie wenn man vielleicht sein Leben lang gesagt bekommt, you're amazing, you're amazing, you're amazing, you're amazing, you're amazing. Du siehst toll aus, du siehst toll aus, du singst toll, du singst toll, du singst toll. Kann es dazu führen, was auch soll man unbedingt machen, aber man darf die anderen Aspekte halt nicht auslassen, so, ne? Aber es kann dazu führen, dass man vielleicht in die Verlegenheit kommt, was schön ist für einen Seelenfrieden, keinen Optimierungswunsch zu haben. Aber wenn es um die Talente geht, vielleicht auch dann zu denken, dass man schon da ist und dass es sozusagen keine Pflege der Sache braucht oder so. Es kann dazu führen. Also ich und ich weiß nicht, ob es irgendwas damit zu tun hat, dass man vielleicht sie in bestimmte Kategorien gar nicht erst gesetzt hat, wobei sie, glaube ich, zu Beginn ihrer Karriere auch gar nicht. Ich glaube, die Rollenangebote waren bei Meryl Streep von Anfang an relativ gewichtige.
Ja.
Ich glaube, sie hat dann innerhalb dieser gewichtigen Rollen massiv Einfluss genommen darauf, wie sich diese Frauengeschichten dann erzählen oder sowas.
Ja.
Nochmal. Aber allein das ist schon zeigt, dass sie woanders gestartet ist.
Ja.
Weißt du?
Ja. Boah, stell dir vor, du hättest so ein Treffen mit Pacino und Meryl Streep. So einfach nur ihr habt so ein Essen zusammen oder so.
Tja, ich würde wahrscheinlich einfach nur in dem Moment einfach nur kellnern wollen, wenn die da sitzen, weil ich wüsste gar nicht, also ich, ja, man möchte ja auch eine Bereicherung sein für so ein Gespräch und ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich immer nur nicken oder in mir zusammenfallen, weil ich würde einfach nur zuhören wollen, glaube ich.
Okay.
Ich würde, glaube ich, beisitzen. Ich würde nicht aktiv am Gespräch teilnehmen, weil ich würde die nicht mit meinen was willst du denn da sagen? How does it feel to be so, so amazing? Oder was?
Ja, aber ich glaube, kannst du ihnen auch schon einiges erzählen.
Ja, kann ich bestimmt, aber muss ich auch nicht.
Okay, jetzt schwenke ich ein bisschen ab. Ich glaube, ich hätte das ganz gut gefunden, euch da zu sehen.
Ja. Vielleicht kann ich ja noch einmal deren Kind spielen.
Ja.
Ja, okay. Weiter.
Warum nicht?
Ja, kann ja sein.
Ja, schreib's doch.
Genau.
In dem Buch. Jetzt wird's. Der eine gegen alle. Gibt es einen Film, der einer deiner Favoriten ist, auch wenn ihn alle anderen vielleicht nicht so gut finden, vielleicht sogar schlecht?
Ja. Ja, es gab Anfang der 90er gab es von Kevin Costner, dieses, weiß ich nicht, ob es sein Regiedebüt war, aber es gab ja der mit dem Wolf-Tanz, Dances with Wolves. Und der hat ja einige Kritiken bekommen, auch dass man sagt, okay, du hast irgendwie die Indigenous People hast du so als wirklich ganz praktisch irgendwie eine Kritik hat irgendwie, da hieß es, die werden zu weich gezeichnet, so euphemistisch, so, es sind so friedvolle und so liebe Menschen, die sind so und so, dass es schon wieder die Umkehr ist von, wir haben die vorher als wilde, irgendwie unberechenbare, Verrückte irgendwie inszeniert, und jetzt ist es sozusagen die krasse Gegenbewegung von dir, dass du die halt irgendwie so ein bisschen wie so folgsame, friedfertige, irgendwie naive irgendwie inszenierst. Das war eine Kritik so.
Ja.
Ich kann nur sagen, dass für mich war das natürlich, als junges Mädchen war das so, nachdem man irgendwie auf dem Schulhof irgendwie Cowboy und Piep gespielt hat, so, und es irgendwie so natürlich war, dass irgendwie die, wenn man selber dann der Indigenous Part war, im Spiel, dass man erschossen wurde von den Cowboys, so. Dann kommt dieser Film raus und dann wird irgendwie zumindest im Mainstream-Kino, was es ja dann war, zumindest mal einmal so deutlich, dass das wie brutal einfach mal so im Mainstream adressiert, ihr seid da eingedrungen, ihr kamt von der Ostküste mit den ersten puritanischen Booten da angetuckert, aus der alten Welt in die neue Welt. Und hab dann da schätzungsweise 90 Millionen Ureinwohner ausgerottet.
Das ist absurd, was Menschen anstellen können, oder?
Der größte, und das ist, darüber redet ja gar keiner, der größte Genozid der Menschheitsgeschichte. Weil die Dunkelziffern belaufen sich auf, keine Ahnung, 80 Millionen, 90 Millionen. Also, du hast die Stämme, du hast Sioux, Iroquois, Cherokee, die ganzen Stämme und so weiter, das war übers ganze Land verteilt. Und die sind, eine Handvoll ist noch übrig. So. Und ich finde, dass das ziemlich gut, zumindest ziemlich, ja, in gut, es hat mich erreicht. Und das ist, ist immer dann, glaube ich, so dem geschuldet, dass man Kevin Costner dann irgendwie hat man vielleicht so eine, haben viele so eine glatte Mainstream-Assoziation mit ihm oder so, ne? Und dann vielleicht gerät dann das irgendwie so ein bisschen ins Hintertreffen, dass man sagt, eigentlich ist das aber eine zu der Zeit sehr wichtige Message, immer noch. Aber es ist halt vielleicht nicht perfekt und unter bestimmten Aspekten auch irgendwie nicht gut auserzählt oder so. Aber vorher gab's halt nur.
Ich würde sagen, aber es wurde mal erzählt.
Ja.
Und gezeigt.
Ja. Und die Musik war wow.
Ja.
Hi.
Ja.
War die schön. Ja. Wahnsinn. Und Socke, der Wolf. Oh Gott, das war so schön. Ja. Schöne Bilder.
Das definitiv. Mhm. Ja. Ja.
Das mochte ich. Und da haben viele gesagt, oh ja, weiß nicht. Ja. Aber ich fand den toll.
Ja. Gut. Drehen wir das einmal um. Der alle gegen einen.
Mhm.
Einen Film, den alle so toll fanden, den du ich war nicht deins, ja.
Okay. Tenet.
I'm with you.
What?
Nicht meins.
Also Tenet. Und ja, ja und das ist dann nur dann nie, was das ist ja rückwärts. Dann läuft das ja und dann muss alles so und dann kommt und dann ballaballa und so. Ich hab's. Ich gar nicht gefühlt. Also null.
Nee, meins war es auch nicht.
Nee, und das.
Ich hab den Trailer auch schon nicht verstanden, muss ich aber sagen.
Ja, es ist einfach, ja.
Okay.
Kann nicht so. Tenet.
Ja, Tenet.
Ja.
Wir nähern uns dem Ende. Wir haben es fast geschafft.
Aber anstrengend ist es nicht.
Okay.
Lieb's.
Was wäre denn so deine Geheimwaffe? Also ein Film oder Filme, die du mal so als Geheimtipp weitergeben würdest?
Da tatsächlich fast alles, wirklich fast alles von David Fincher. Und wenn du mich jetzt fragst, wo ich gerne mitspielen würde, ich glaube, da würde mich wahnsinnig gerne von David Fincher inszenieren lassen, weil wirklich, was der für Kameraperspektiven, der hat, glaube ich, seine eigene Filmtechnik, wie er irgendwie Gespräche oder irgendwas inszeniert und wie er da die Kamerafahrten macht und so weiter, also seinen eigenen Style. Der hat einfach, guck mal, der hat gemacht 7. Der hat gemacht The Game, Fight Club. Der hat gemacht Panic Room, der hat gemacht Zodiac, der hat gemacht Social Network. Ey, der seltsame Fall von Benjamin Button. Hat er auch gemacht. Was macht der für Filme? Hat der wirklich, der ist so wahnsinnig. Der
passt da so gar nicht rein.
Doch, irgendwie. Der passt komplett
Findest
rein.
Du?
Finde ich schon. Der Kopf ist auch super, auch mysterious. Also der hat auch was, das geht so eine Bedrohung von aus, also von diesem ganzen so. Okay. Und der hat gemacht die Serie Mindhunter.
Die fand ich sehr, sehr gut auch.
Das ist die erste Staffel. Der Typ ist wirklich, das ist mein. Ich finde, es sollte jedes Jahr ein Film von Fincher rauskommen. Weil ich finde, es ist ein bisschen dünn jetzt. Reicht, also der macht auch so lange Pausen und so.
Ja.
Ich finde, der könnte jetzt einfach mal 3 Filme dieses Jahr raushauen und so. Und die sind auch immer so geil lang. Bei dem ist nicht, der macht immer dann so 3-Stunden-Dinger oder so. Ja. Der ist so lang und so. Ich finde es so krass. Ja. Oh, finde ich den gut. Fincher finde ich toll. Und es gab einen Film, den habe ich einfach nur so über meine Eltern mit aufgesaugt. Das war von Patrice Leconte, Le Mari de la Coiffeuse, um zu zeigen, dass ich Französisch ein bisschen aussprechen kann. Der ist aus Anfang der 90er, Der Mann der Friseuse. Jean Rochefort und Anna Galliena, die Hauptdarstellerin. Und der spielt eigentlich nur in einem Friseursalon und zeigt die Liebesbeziehung oder die Ehe zwischen einer der Ladenbesitzerin, die frisiert, und ihrem älteren Ehemann, der einfach nur da sitzt und sie dabei beobachtet und eine Off-Stimme erzählt, einfach, was er denkt, wie seine Liebe zu diesem Gewerk, was sie ausführt, entstanden ist, als er ein kleiner Junge war und sich die wohlriechende, barbusige Friseurin über ihn gelehnt hat und er dann schon als kleiner Junge irgendwie dachte, boah, das ist, die wäscht mir den Kopf und ich gucke ihr in den Ausschnitt und es ist so schön.
Ja.
So. Und irgendwie, so, das ist so. Dann gibt's eine Tanzsequenz, wo er seine Frau zum Lachen bringt, und dann haben sie ausgerechnet ein arabisches Lied ausgewählt, wo er auf einen arabischen Tanz macht, also auf dieses Lied für sie tanzt und so. Und das ist so. Das Ende ist auf nicht jedermanns Sache, aber es ist so toll erzählt. Also wer in die Gelegenheit kommt, das irgendwo noch zu kaufen als VHS oder so, gibt's glaube ich sogar auf DVD. Der Mann der Friseuse. Ganz süß.
Das hört sich schön an. Ja. Ich kenne ihn nicht, aber ich gucke mir den mal an.
Ja.
Kommt auf die Liste. Vielen Dank für den schönen Geheimtipp.
Gerne.
Kommen wir zum Innovativen.
Mhm.
Gibt es einen Film oder Filme, die dich nachhaltig beeindruckt haben? Egal mit was, das kann die Technik gewesen sein, vielleicht der Einsatz der Musik, das Production Value, die Geschichte an sich, die Darstellung, egal was. Aber das habe ich so noch nicht gesehen.
Also ich habe das Gefühl, dass in denen, wenn man sich zum Beispiel das iranische Kino anguckt und dann die Erzählweisen, dann kann man davon ausgehen, dass sich da um andere Budgetgrößen handelt als irgendwie in westlichen Ländern, in Hollywood und weiß ich nicht wie. Und ich bin immer wieder beeindruckt davon, dass mit wenig Mitteln, auch finanziellen Mitteln und so weiter, und auch nicht irgendwie so ein riesen Casting-Brimborium, irgendwie welche namhaften Darsteller haben wir irgendwie besetzt, sondern vielleicht sogar einfach das hat Kiarostami auch viel gemacht, das wirklich das Straßencasting zu machen und in den ländlichen Regionen in Kurdistan, im Iran, so Kinderdarsteller nehmen oder DarstellerInnen, Erwachsene aus dem Dorf, wo er gedreht hat, dann irgendwie einzubinden als Darsteller und auch teilweise als Hauptdarsteller und so weiter. Und es ist so, da ist nicht viel Budget da, aber da ist eine Absicht hinter, also da ist eine Motivation, eine Intention, und die ist ganz klar. Und um die zu vermitteln, braucht es nicht viel. Und wenn man sagt nicht viel, meine ich Geld, weil die Art und Weise, die Feinheit, die Kameraeinstellung, die Art der Erzählweise, der Schnitt, So, das ist alles so große Kunst und ja, ich glaube eh, die besten Filme kommen aus Europa, aus dem Nahen Osten, also es ist gar nicht Hollywood.
Hm.
So, da gibt's tolle Sachen, aber wenn man jetzt vom Production Value, du guckst halt irgendwie, was ist im Verhältnis, was es gekostet hat und wie die Wirkung ist, sozusagen.
Hm.
Dann glaube ich, wenn man das so bemessen würde, dann würde man durchaus sehen, dass es fast schon businessmäßig auch fast schon bessere, dass es fast schon ertragreicher ist, was in solchen, also die Wirkung mit wenig Kosten verbunden ist, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gefühlt, als irgendwie, weiß nicht wie viel Avatar 2 gekostet hat, aber ich glaube, der teuerste Film aller Zeiten wieder oder sowas. Diese Rekorde sind James Cameron ja ziemlich wichtig, glaube ich.
Ja, aber genau das ist der Punkt, glaube ich, ne? Dass entweder werden Filme gemacht, um irgendwie etwas zu transportieren, eine Geschichte zu erzählen, Emotionen rüberzubringen, oder sie werden gemacht, hauptsächlich um Geld zu machen. Da ist auch eine Geschichte drin, aber der Hauptgrund ist einfach Geld zu machen und Leute ins Kino zu
bringen. Und Superlative zu brechen und Rekorde zu brechen.
Genau. Ja. Und,
klar, verliert sich dann was, auf jeden Fall.
Ja, aber ich finde das so schön, wenn man das irgendwie so anders messen würde. Auch finde ich, wenn man irgendwie das messen könnte, was in den Menschen vorgeht, passiert, was Filme mit ihnen machen und wie lange sie bei ihnen bleiben. So, dann liegen definitiv solche Filme da viel, viel weiter vorne. So, ne? Also, ja, finde ich sehr schön. Vollkommen richtig.
Korea ist auch richtig groß inzwischen, glaube ich. Das ist also,
that's my shit. Ja? Ich liebe koreanisches Kino.
Ja, also ist auf jeden Fall.
Das ist, ja, und das ist ähnlich. Also gut, die haben, glaube ich, auch ein bisschen, da steckt schon auch ein bisschen viel Geld drin, aber was die ganz toll haben, ist, A, schaffen die es, egal in welchem Genre, alles reinzupacken.
Gute Schreiber auch.
Ne? Gute Schreiber. Mhm. Glaube ich, über 80% der Drehbuchautoren sind Autorinnen. Vorreiter, sind ganz viele Frauen, deswegen sind die Figuren auch oftmals anders gezeichnet, also auch gerade die Männerfiguren.
Wusste ich nicht, spannend.
Ja, und da ist es auch so, dass sich da teilweise, also da geht es weniger darum, weiß ich nicht, Top-Darsteller in, oder möchte jetzt mit Regisseur ABC arbeiten, sondern es geht darum, mit der Autorin arbeiten. Die bewerben sich da teilweise, nicht allem, kann man nicht verallgemeinern, aber teilweise schlagen die sich darum, mit der Autorin zu arbeiten. Ist total, also ich finde es total faszinierend. Plus, wie gesagt, also die schaffen es, da ganz viel immer reinzupacken. Sehr, sehr schöne Bildsprache. Viel Musik. Ich weiß, einigen ist das ein bisschen zu viel Musik teilweise. Ich mag es, man gewöhnt sich dran. Und ja, ich bin großer Fan davon.
Okay.
So, wir haben, Jasmin, 2 Stunden hast du das jetzt hier mitgemacht. Vielen, vielen Dank.
Ja, so schön. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es 2 Stunden sind.
Das freut mich. Mhm. Wir sind am Ende angelangt und ich weiß, es ist einfach eine sehr, sehr schwere Frage. Vielleicht auch nicht beantwortbar, aber was ist denn dein ultimativer, alleinstehender Last Film Standing? Und vielleicht muss man sich da auch einfach ein Szenario zu überlegen.
Das immer, kann man der Nächste. Immer der nächste Fincher. kann ich nicht sagen. Aber ich würde der Pate 1-3 nicht missen wollen, weil ich einfach, also ich weiß, dass ich die mehrfach gesehen habe, 1-3, allein schon, um sie ihm zu zeigen, um sie ihr zu zeigen und sagen, hast du noch nicht gesehen? Ach ja, du bist ja auch Baujahr 2007, dann komm, wir gucken mal. So, also da allein deswegen habe ich die 3 Teile, glaube ich, schon irgendwie 15 Mal geguckt oder so. Und guck die gerne und entscheiden ist so flach, ne? Also ich würde mir sowas einfallen, würde mir aber auch noch 10.000 andere einfallen. Ich mag Sequenzen bei Nada und Simin von Asghar Farhadi so gerne, einfach wo wo er seinen Vater wäscht und irgendwie zusammenbricht und so. Das sind so fein erzählte Sachen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Es gibt so viel Tolles. Das war's.
Gekauft.
Ja?
Ja, voll.
Sagen wir jetzt Tschüss oder was?
Leider.
Willst du nochmal meine Hände an?
Ja, bitte.
Hi.
Oh, ich habe ganz schön, ganz kalte Hände. Das
sind so aufgeregt.
Nein, das habe ich nämlich mir jetzt mit. Ich versuche nicht mehr aufgeregt zu sein.
Brauchst du nicht.
So. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich umarme dich, Victoria Fude. Vielen Dank.
Das wird ganz toll.
Ich bin gespannt.
Ja, hab Spaß.
Ja, ich freue mich drauf.
Ja, das ist das Wichtigste.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war The Last Film Standing mit Yasmin Shaqiri. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt euch genauso gut unterhalten gefühlt wie Yasmin und ich. Wer den Film bereits verpasst haben sollte, der kann und sollte ihn sich unbedingt auch nochmal in der Mediathek anschauen. Er ist es definitiv wert. In Kürze geht es dann weiter mit dem Staffelfinale der zweiten Staffel von The Last Film Standing. Bis dahin, alles Gute und nicht vergessen, in den Worten von Jen Keating aus The Dead Poets Society: No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world.